Ein Weg zum Leben mit Christus, geistliche Werke der Barmherzigkeit, das ist unser Thema, das Thema einer Reihe, von der wir heute den zweiten Teil hören. Und dazu begrüßt Sie Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle Zuhörer, die von Radio Maria auch mit dabei sind hier bei Radio Horeb. Seid barmherzig wie euer Vater im Himmel. Das ist der Auftrag Jesu. Barmherzig sein kann nicht nur in frommen Minuten und Wünschen bestehen, sondern muss sich auch im konkreten Leben in Werken zeigen. Werke der Barmherzigkeit sind im Christentum Handlungen, in denen sich die Nächstenliebe äußert. Man unterscheidet zwischen 7 geistlichen und 7 leiblichen Werken der Barmherzigkeit, die uns weiterführen sollen auf dem Weg zum Leben mit Christus. Wir haben im letzten Monat die Reihe über die geistlichen Werke der Barmherzigkeit begonnen und heute folgt der zweite Teil dazu. Wir haben dazu den Privatdozenten Dr. Christoph Ohli aus München eingeladen. Grüß Gott, Herr Dr. Ohli.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, worum ging es denn da im ersten Teil?
Wir haben uns in der ersten Sendung zu dieser Reihe über die Werke der Barmherzigkeit die ersten 3 geistlichen Werke der Barmherzigkeit angeschaut, also Unwissende belehren, Zweifelnden raten und Trauernde trösten, und haben das bewusst in diesem Prospekt getan, dass das geistliche Werke sind, während wir die leiblichen davon unterscheiden, die sich ausrichten an den Aussagen in Matthäus 25, die wir alle gut kennen mit dem Wort des Herrn: Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Jetzt stehen zunächst die geistlichen Werke der Barmherzigkeit im Mittelpunkt, um deutlich zu machen, es geht bei diesen Werken der Barmherzigkeit, wie Sie es eben auch gesagt haben, als konkrete Taten der Nächstenliebe, nicht nur um das Äußere, Äußerliche, also um das Leibliche, das ich jemandem tun kann, sondern ich sehe den ganzen Menschen und damit auch seinen Geist, seine Seele. Deswegen stehen diese geistlichen Werke zunächst im Mittelpunkt, um dann auf dem Hintergrund der leiblichen Werke der Barmherzigkeit ein wenig näher betrachtet zu werden.
Dann freuen wir uns jetzt auf den zweiten Vortrag. Bitte schön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, in unserer ersten Sendung zu den Werken der geistlichen Barmherzigkeit haben wir begonnen, die Werke der Barmherzigkeit im Allgemeinen zunächst einmal zu betrachten. Dabei sind wir ausgegangen von der 5. Seligpreisung der Bergpredigt unseres Herrn Jesus Christus. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Da steigt die Frage auf, bei wem werden die, die barmherzig sind? Das heißt, so denken, so reden, so handeln, denn Erbarmen finden. Bei Gott. Denn Gott ist, so ein Wort des heiligen Paulus in seinem 2. Korintherbrief, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Schon im Alten Testament ist die Barmherzigkeit ein, wenn wir so wollen, hervorstechendes Merkmal Gottes. So heißt es im Buch Exodus: Der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Ja, der große und bekannte Dominikanerpater und Mystiker des ausgehenden 13. Jahrhunderts, Meister Eckhart, sagte sogar einmal in einer Predigt zum Buch des alttestamentlichen Propheten Hosea, der die Beziehung Gottes zum Volk Israel wie die zwischen Bräutigam und Braut deutet: Das Größte, das Gott je an allen Geschöpfen gewirkt hat, das ist seine Barmherzigkeit. Und er fährt fort: Das Werk der Barmherzigkeit ist so sehr mit dem Wesen Gottes verwandt, dass Wahrheit, Reichtum und Gutsein Gott bezeichnen, dass aber das höchste Werk Gottes die Barmherzigkeit ist. Meister Eckhart bringt damit etwas zum Ausdruck, was die ganze Heilige Schrift wie ein roter Faden durchzieht. Gott ist es, der dem Menschen als seinem geliebten Kind mit Erbarmen und Güte entgegentritt und diesen Mensch inspiriert, vom selbstgewählten Weg der Sünde und der Falschheit umzukehren und wieder auf dem Weg seiner Berufung zum ewigen Leben zu gehen. Das wird besonders im lateinischen Begriff für Barmherzigkeit, Misericordia, deutlich. Da können wir die beiden Worte finden: Miser, das heißt arm, manchmal auch erbärmlich, leidend, und cor dare, das Herz geben, das Herz schenken. Misericordia kann also demzufolge heißen, dem Armen, dem Leidenden ein Herz geben, ein Herz schenken. Oder auch ein armes, ein mitleidendes Herz verschenken. Egal wie man das nun konkret übersetzt, wir verspüren, was Barmherzigkeit, Misericordia meint. Da gibt jemand einem anderen das Herz. Er leidet mit ihm, er hilft ihm, er steht ihm bei, er liebt ihn und er ist bereit, für ihn nicht irgendetwas zu geben, sondern sein Herz. Und das heißt alles, ja, sich selbst, sein Leben. Diese Haltung der Misericordia erkennen wir zuallererst und vor allem in Gott selbst. So schreibt Papst Benedikt XVI. In seiner ersten Enzyklika Deus Caritas Est: Dieses Handeln Gottes nimmt seine dramatische Form nun darin an, dass Gott in Jesus Christus selbst dem verlorenen Schaf, der leidenden und verlorenen Menschheit nachgeht. Wenn Jesus in seinen Gleichnissen von dem Hirten spricht, der dem verlorenen Schaf nachgeht, von der Frau, die die Drachme sucht, von dem Vater, der auf den verlorenen Sohn zugeht und ihn umarmt, dann sind dies alles nicht nur Worte, sondern Auslegungen seines eigenen Seins und Tuns. Und der Papst fährt fort: In seinem Tod am Kreuz vollzieht sich jene Wende Gottes gegen sich selbst, in der er sich verschenkt, um den Menschen wieder aufzuheben und zu retten. Liebe in ihrer radikalsten Form. Der Blick auf die durchbohrte Seite Jesu, von dem Johannes spricht, begreift, was Ausgangspunkt dieses Schreibens war. Gott ist Liebe. Dort kann diese Wahrheit angeschaut werden, und von dort her ist nun zu definieren, was Liebe ist. Von diesem Blick her findet der Christ den Weg seines Lebens und Lebens. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist also Gott selbst, der uns in Jesus Christus zeigt, was Liebe und was Barmherzigkeit ist. Und weil Gott so ist und so handelt, müssen und dürfen wir ihn darin als seine Kinder nachahmen. So sagt Christus im Evangelium: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Und noch stärker formuliert dies unser heiliger Vater aus, wenn er mit dem Blick auf den Durchbohrten in seiner Botschaft zur Fastenzeit im Jahr 2007 schreibt: Schauen wir auf den am Kreuz durchbohrten Christus. Er ist die erschütterndste Offenbarung der Liebe Gottes. Einer Liebe, in der Eros und Agape jenseits von allem Gegensatz sich gegenseitig erhellen. Und dann kommt ein zutiefst beeindruckender Satz, wenn der Papst schreibt: Am Kreuz bettelt Gott selbst um die Liebe seines Geschöpfes. Ihn dürstet nach der Liebe eines jeden von uns. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Also seid voller liebender Zuwendung für alle, die eure Hilfe brauchen, so wie ich es bin. Kehrt ihnen nicht den Rücken zu, so wie ich es nicht tue. Es ist so leicht, Not zu übersehen, wie es der Priester und der Levit im Gleichnis vom barmherzigen Samariter tun. Und nichts braucht unsere oft so unterkühlte Zeit doch gerade so sehr wie Barmherzigkeit. Nichts braucht sie so sehr wie Menschen, die die Werke der Barmherzigkeit tun. Die Werke der Barmherzigkeit zu tun ist, und das machen viele Beispiele im Alltag deutlich, etwas Gewöhnliches und Außergewöhnliches zugleich. Denn sie geschehen im Alltag, in unserem alltäglichen Leben, als konkrete Zeichen christlicher Nächstenliebe, und sie verbinden doch in außergewöhnlicher Weise Himmel und Erde, Gott und Mensch, so wie es im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus für uns alle erkennbar geworden ist. Ja, in ihnen, in diesen Werken der Barmherzigkeit, wird Gott selbst für die Menschen erfahrbar. Deshalb gilt einem jeden von uns, Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Die Barmherzigkeit Gottes tun. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der theologischen Tradition unterscheidet man nun, das haben wir schon gesagt, die leiblichen und die geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die wir in den späteren Sendungen im Mittelpunkt haben werden, ergeben sich aus der Rede Jesu über das Weltgericht im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. Darin sagt unser Herr und Meister, worauf es letztlich in unserem Leben ankommt und wonach wir am Ende beurteilt werden. Wir werden nach der gelebten Liebe bemessen. Sprich, ob wir aus der Liebe zu Gott auch für unsere hilfsbedürftigen Brüder und Schwestern da waren oder nicht. Wir kennen diese Worte sehr gut, Worte, die immer wieder neu in unser Herz dringen müssen. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und so weiter. Also, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt folglich für die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, eins zu werden mit Christus, indem wir erstens Hungrige speisen, zweitens Durstige trinken, drittens Fremde beherbergen, viertens Nackte kleiden, fünftens Kranke pflegen und sechstens Gefangene besuchen. Ergänzt durch das Werk »Die Toten begraben«, das gerade ja in unserer Zeit, in der die christliche Begräbniskultur zu zerfallen droht, von besonderer Aktualität ist, ergibt sich schließlich die Siebenzahl der leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Ihnen stellt die Kirche die sieben geistlichen Werke der Barmherzigkeit an die Seite, unwissende Lehren, zweifelnden Raten, trauernde Trösten, Sünder zurechtweisen, dem Beleidiger verzeihen, Unrecht ertragen, für Lebende und Verstorbene beten. Diese geistlichen Werke der Barmherzigkeit machen auf ihre Weise deutlich, wir haben es eben schon erwähnt, dass sich der Glaube, der in der Liebe tätig wird, nicht nur auf das Äußere, nicht nur auf den Leib des Menschen richtet, sondern auch und gerade auf sein Inneres, seine Seele, seinen Geist. Leib und Seele stehen in einem untrennbaren Zusammenhang. Sich dem einen widmen, ohne den anderen dabei im Blick zu haben, wird auf Dauer zu keinem Ziel führen. Die geistlichen Werke der Barmherzigkeit haben, und das können wir vom Evangelium her sagen, einen spezifisch christlichen Hintergrund. Als Echo und Spiegel der göttlichen Barmherzigkeit schaffen sie im Leben der Menschen eine Atmosphäre, welche die Gegenwart Gottes unter uns erfahrbar werden lässt. Aus diesem Grund muss sich auch das Leben des Christen, auch wenn er mitten unter den Menschen seiner Zeit lebt, unterscheiden. So unterscheiden, dass in ihm und an ihm für Menschen Gottes Liebe ablesbar wird. Ich möchte an ein Wort des heiligen Franz von Assisi erinnern, der dies mit dem Blick auch auf die Situation des Christen und seine missionarische Aufgabe hin formuliert gegenüber seinem geistlichen Freund Bruder Tangritz. Der Herr hat uns zu den Menschen gesandt, das Evangelium zu verkünden. Aber hast du schon darüber nachgedacht, was es bedeutet, die Leute zu evangelisieren? Einen Menschen evangelisieren heißt, ihm zu sagen, auch du wirst von Gott geliebt in unserem Herrn Jesus Christus. Und es ihm nicht nur zu sagen, sondern es wirklich zu denken. Und es nicht nur zu denken, sondern sich diesem Menschen gegenüber so zu verhalten, dass er spürt und entdeckt, dass in ihm etwas Erlöstes steckt, etwas, das größer und edler ist, als er dachte. Das heißt, ihm die gute Botschaft verkünden. Und der heilige Franz von Assisi fügt an, und du kannst das nur tun, wenn du dem Menschen deine Freundschaft anbietest, eine wirkliche Freundschaft, uneigennützig, nicht herablassend, eine Freundschaft, die aus Vertrauen und tiefer Wertschätzung besteht. Man muss auf die Menschen zugehen. Und diese Aufgabe ist schwierig. Es ist also eine Freundschaft, die wir gemäß diesem Wort des heiligen Franz von Assisi dem Menschen anbieten, eine Freundschaft, die wir selbst von Gott empfangen haben, wenn wir diese Werke der Barmherzigkeit üben. Eine Freundschaft, die mit Wort und Tat verdeutlicht, du bist ein von Gott geliebtes Kind. Nun haben wir bereits in der vergangenen Sendung auf diese drei ersten geistlichen Werke der Barmherzigkeit geschaut: Unwissende belehren, Zweifelnden raten, Trauernde trösten. Heute nun wollen wir auf die restlichen vier schauen. Wenden wir uns ihnen konkret zu. Das vierte geistliche Werk der Barmherzigkeit: die Sünder zurechtweisen. Liebe Hörerinnen und Hörer, warum sollten wir das tun? Die Sünder zurechtweisen. Wenn wir doch mit dem Blick auf das Wort des Herrn: warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wenn wir von diesem Wort also her wissen, dass wir doch zuallererst selbst Sünder sind, warum sollten wir also dieses geistliche Werk der Barmherzigkeit, Sünder zurechtweisen, tun? Dabei kann uns ein schönes Wort des heiligen Franz von Sales weiterhelfen, wenn man so will, ein Namensvetter des heiligen Franziskus von Assisi, der diesen Gedanken der Freundschaft aufnimmt und einmal schreibt: die wahre und lebendige Freundschaft kann unter Sünden nicht bestehen. Man sagt, der Salamander lösche das Feuer aus, in das er sich hineinlegt. So zerstört die Sünde die Freundschaft, wenn sie sich in ihr einnistet. Taucht die Sünde nur vorübergehend auf, dann jagt die Freundschaft sie durch Zurechtweisung in die Flucht. Hält sie sich aber auf und bleibt, dann muss die Freundschaft an ihr zugrunde gehen, denn sie kann nur bei echter Tugend bestehen. So der heilige Franz von Sales. Die Zurechtweisung des Sünders im Sinne dieses geistlichen Werkes der Barmherzigkeit ist demnach ein Werk der liebenden Freundschaft, aber auch zugleich ein Werk an sich selbst. Denn jede Zurechtweisung ist auch eine Mahnung an sich selbst, die Sünde zu meiden und in der von Gott geschenkten Heiligkeit zu verbleiben. Es geht also bei diesem Werk der Barmherzigkeit nicht darum, jemanden zu verurteilen, sondern ihm letztlich zu helfen. Zu helfen, die Sünde zu lassen und stattdessen das Gute, das Wahre, das Schöne wieder zu tun. Das bestätigt der heilige Augustinus mit seinem bekannten Wort: die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Und wenn er dann dazu ebenfalls schreibt: unser Herr mahnt uns, nicht gegenseitig über unsere Sünden hinwegzusehen. Er verlangt aber nicht, dass du nach etwas suchst, was du tadeln kannst, sondern dass du siehst, was du verbessern kannst. Wir sollen nämlich in Liebe zurechtweisen und nicht, weil wir begierig sind, dem anderen zu schaden, sondern weil wir ihn besser machen wollen. Wenn du darin nachlässig bist, dann bist du schlechter als der, den du zurechtweisen sollst. Er hat sich, indem er Unrecht tat, selbst mit einer schweren Wunde geschlagen. Und du verachtest die Verwundung deines Bruders. Wenn du schweigst, bist du schlechter als er, der zurechtgewiesen werden sollte. Soweit der heilige Augustinus. Es ist also ein Ausdruck liebender Freundschaft, wenn ich bereit bin, wie der barmherzige Samariter die leiblichen Wunden dieses dort Liegenden verbindet, in der Zurechtweisung der Sünde und des Sünders auf eine geistliche Weisung eine Heilung der Wunde herbeizuführen, indem ich diesen konkreten Menschen an die Hand nehme, um ihn von Neuem zu dem Guten, zum Wahren, zum Schönen zu führen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie viele Menschen leben in der Sünde, ohne es zu wissen, ohne ermahnt zu werden, ohne einen Ausweg zu sehen? Müssen wir da als Christen und als Kirche nicht eben wie dieser barmherzige Samariter handeln, wenn wir erkennen, sicherlich zunächst einmal in uns selbst, dass da jemand mit einer oder mehreren schweren Wunden geschlagen ist? Oder haben wir uns vielleicht auch schon an Sünde in unserem eigenen Leben und im Leben der anderen gewöhnt. In einer Diktatur des Relativismus, in der alles gleichgültig ist, in der eben doch jeder so glücklich werden soll und werden darf, wie er es möchte, auch wenn er in der Sünde lebt? Ist denn Abtreibung nicht Sünde? Ist Lüge nicht Sünde? Ist Euthanasie nicht Sünde? Ist Ehebruch nicht Sünde? Ist Korruption nicht Sünde? Ist Diffamierung nicht Sünde? Ist Vernachlässigung des Glaubens und seiner Einforderungen nicht Sünde? Sünde als Mangel an Liebe, Mangel einer Demut, die bereit ist, Gott in sich und durch sich herrschen und lieben zu lassen? Erinnern wir uns dabei an Worte von Papst Benedikt XVI. In seiner Predigt zum Gründonnerstag im Jahre 2006. Da sagte er: Ihr seid rein, aber nicht alle. Was ist es, das den Menschen unrein macht? Es ist die Ablehnung der Liebe, das Nicht-Geliebt-Sein-Wollen, das Nicht-Lieben. Es ist der Hochmut, der meint, keiner Reinigung zu bedürfen und der sich der rettenden Güte Gottes verschließt. Es ist der Hochmut, der nicht bekennen und anerkennen will, dass wir der Reinigung bedürfen. In Judas sehen wir das Wesen dieser Ablehnung noch klarer. Er bewertet Jesus nach den Maßstäben von Macht und Erfolg. Nur Macht und Erfolg sind für ihn real. Die Liebe zählt nicht. Und er ist habsüchtig. Das Geld ist wichtiger als die Gemeinschaft mit Jesus, wichtiger als Gott und als seine Liebe. Und so wird er auch ein Lügner, der ein doppeltes Spiel spielt und mit der Wahrheit bricht. Einer, der in der Lüge lebt und so den Sinn für die höchste Wahrheit, für Gott, verliert. Auf diese Weise verhärtet er sich. Er wird unfähig, sich zu bekehren und die vertrauensvolle Rückkehr des verlorenen Sohnes anzutreten und wirft das zerstörte Leben weg. Soweit Papst Benedikt XVI. Wer körperlich verletzt ist, wird behandelt. Der Notarzt kann in solchen Fällen nicht schnell genug da sein. Und das ist gut, das ist richtig. Aber was ist mit den seelischen, den geistlichen, geistigen Wunden? Bedarf da der Mensch nicht noch viel schneller des himmlischen Arztes, um wieder aufzustehen und weiterzugehen? Denn der Heilige, und wir dürfen ergänzen, der Christ, der in Christus geheiligt ist, und so sagt es einmal der spanische Jesuit Pater Tomás Morales, ist nicht der, der nicht sündigt, wohl aber der, der nach einem Fall mit der Gnade wieder rasch aufsteht und es von neuem versucht, den Weg der Heiligkeit zu gehen. Sünder zurechtweisen. Was oder wer kommt mir dazu praktisch in den Sinn? In meiner Familie, in meiner Pfarrei, in einer geistlichen Gemeinschaft, an bestimmten Orten meines Lebens, an denen ich arbeite und wirke. Wie und wo kann ich dieses vierte geistliche Werk der Barmherzigkeit mit den Geistesgaben erbitten und ausüben? Wo aber kann ich es auch selbst empfangen, um mich korrigieren zu lassen? Kommen wir zu dem fünften geistlichen Werk der Barmherzigkeit, dem Beleidiger verzeihen. Denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist eine Aufgabe, an der man wohl ein Leben lang arbeiten muss. Eine Aufgabe, ein Werk, das man nicht mit einem Augenblick ergriffen hat. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal? So fragt Petrus unseren Herrn. Und Petrus meint, er habe damit schon sehr hoch gegriffen. 7-mal. Aber dann wird er von Jesus belehrt. Nein, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Und das heißt übersetzt: immer und immer wieder und in jedem Fall, so wie Gott es selbst tut. Nun ist Verzeihen ohne Zweifel schwer. Wenn einem wirklich wehgetan wurde, heißt Verzeihen verzichten. Verzichten auf einen Ausgleich. Verzichten auf eine Wiedergutmachung, die der andere mir nun schuldet. Vielleicht kann das nur derjenige, der weiß, dass er selbst immer in der Schuld Gottes steht. Jesus macht das mit dem Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger deutlich. Der Herr erlässt seinem Diener aus Mitleid die ungeheure Summe von 10.000 Talenten, dieser aber lässt seinen Mitknecht wegen ein paar Denaren in den Schuldenturm werfen. Wie gerne nehmen wir Barmherzigkeit, Geduld, Wohlwollen trotz unseres Versagens in Anspruch? Wie dankbar sind wir Menschen, die diese Barmherzigkeit uns gegenüber konkret üben? Und wie oft sind wir selbst nicht bereit, in einer Angelegenheit auch nur den kleinsten Finger zu bewegen? Beispielsweise, wenn wir auf einen Verwandten, wenn wir auf einen Familienangehörigen, auf einen Freund, auf einen Kollegen zugehen müssten, weil wir wissen, wenn ich das jetzt tue, dann löst sich die Spannung, dann löst sich der Streit, dann löst sich der Unfriede. Oft denken wir doch immer, der andere, er muss es tun. Immer muss es er sein, der sich zuerst zu bewegen hat. Und vielleicht, manchmal denken wir es auch, bewegt er sich am besten gar nicht, das wäre mir auch recht, dann kann alles so bleiben, wie es ist. Unser heiliger Vater lädt uns zu einer anderen Sichtweise, zu einer Bewegung in der Liebe ein. Wenn er einmal sagt, wahre Weisheit liegt vielmehr darin, sich von der Unsicherheit des Daseins in Frage stellen zu lassen und eine Haltung der Verantwortlichkeit anzunehmen, Buße zu tun und uns im Leben zu bessern. Das ist Weisheit. Das ist die wirksamste Antwort auf das Böse auf jeder Ebene, auf der zwischenmenschlichen, der sozialen, der internationalen. Christus ermahnt auf das Böse in erster Linie mit einer ernsthaften Gewissenserforschung und mit der Verpflichtung zu antworten, das eigene Leben zu läutern. Andernfalls, sagt er, werden wir umkommen, werden wir alle auf dieselbe Weise umkommen. Das einzige, letzte Schicksal der Menschen und Gesellschaften, die ein Leben führen, ohne sich je in Frage zu stellen, ist in der Tat der Untergang. Die Umkehr hingegen bewahrt zwar nicht vor Problemen und Unglücksfällen, sie erlaubt es jedoch, ihnen anders entgegenzutreten. Vor allem hilft sie dabei, dem Bösen vorzubeugen, indem sie bestimmte von ihm ausgehende Bedrohungen entschärft. Und in jedem Fall erlaubt sie es, das Böse mit dem Guten zu besiegen, wenn auch nicht immer auf der Ebene der Tatsachen, die zuweilen nicht von unserem Willen abhängen, so doch sicherlich auf der geistlichen Ebene. Kurz gesagt, die Umkehr besiegt das Böse von der Wurzel her, die die Sünde ist, selbst wenn sie nicht immer seine Folgen vermeiden kann. Meinen Sie nicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Blick auf diese Worte des Papstes, dass ein jeder von uns sich noch heute dafür etwas Konkretes vornehmen kann, dem Beleidiger zu verzeihen, indem ich selbst umkehre, mich bekehre zu Gott und somit ein Mensch von Neuem werde, der göttliche Liebe, der göttliche Barmherzigkeit lebt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So beten wir in jedem Vater unser, bewusst oder unbewusst. Schuld ist also das, was wir schuldig geblieben sind, die Liebe, die wir Gott und dem Nächsten nicht gegeben haben. Wer sich dessen bewusst ist, wird sich vielleicht leichter tun, seinerseits Schuld zu vergeben. Dem Beleidiger verzeihen. Auch dazu wieder die Frage, was oder wer kommt mir dazu ganz praktisch in den Sinn? In meiner Familie, in meiner Pfarrei, unter meinen Arbeitskollegen, unter meinen Freunden. Wie und wo kann ich dieses fünfte geistliche Werk der Barmherzigkeit mit den Geistesgaben erbitten und ausüben? Wo aber kann ich es auch selber empfangen? Das sechste geistliche Werk der Barmherzigkeit lautet Unrecht ertragen. Unrecht mit Geduld ertragen. Das ist wohl ein Werk, das weniger im Tun, vielmehr im Leiden und Erleiden, im Ertragen besteht. Der heilige Benedikt schreibt in seiner Regel: Nicht Unrecht tun, vielmehr Erlittenes geduldig ertragen. Das hat jemand mal gesagt: Diejenigen, die geduldig leiden, tun mehr für die Welt als die großen Macher. Ein großes Wort, das wir aber oft nicht nachvollziehen können. Unrecht ertragen. Erlittenes Unrecht geduldig annehmen. Wer ist dazu bereit? Der heilige Franz von Sales formuliert einmal einen wohlmeinenden Ratschlag, wenn er sagt: Klage so wenig wie möglich über das erlittene Unrecht. Gewöhnlich sündigt, wer sich beklagt. Die Eigenliebe lässt uns ja das erlittene Unrecht immer härter empfinden, als es in Wirklichkeit ist. Vor allem beklage dich nicht bei Leuten, die sich leicht aufregen und gleich Schlechtes denken. Unrecht ertragen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat demnach viel mit Leiden zu tun, mit dieser Bereitschaft, auch zu schweigen. Ich tue dies, wenn ich mich nicht beklage über ein falsches Wort, über eine erlittene Ungerechtigkeit, über ein böses Wort, das mir gesagt wurde, eine Korrektur meines Verhaltens, die mir wirklich wehtat, eine Zurücksetzung und vieles andere mehr. Doch noch einmal die Frage: Wer vermag das zu tun? Wer vermag wirklich zu leiden, zu erleiden, zu ertragen, zu schweigen, wenn ihm ganz objektiv Unrecht geschieht? Ist es da nicht vielmehr Aufgabe, auch dieses Unrecht zu benennen und zu lösen? Auf diese Frage gibt es keine eindeutige, gibt es keine einfache Antwort. Ich kann auf diese Frage nur eine Antwort finden, wenn ich einen Gedanken unseres Glaubens mir vor Augen halte, der ganz wichtig ist, um in dieser Haltung Christus immer ähnlicher zu werden, der auch geschwiegen hat, als er das Leid, als er das Unrecht, als er das Kreuz für unser Heil ertrug. Denn das Unrecht wird nur erträglich und auch tragbar, wo ich erkenne, für wen ich das tue. Aus Liebe zu Christus und für das Heil des Menschen. Ich möchte noch einmal ein Wort von Papst Benedikt zitieren, der einmal sagte: Es ist sicher immer problematisch, wenn einer, der über eine mehr oder weniger gute Gesundheit verfügt oder in guten Verhältnissen lebt, einen anderen trösten soll, der von großem Übel betroffen ist, sei es Krankheit, sei es Liebesverlust. Angesichts dieser Übel, die wir alle kennen, erscheint alles fast unvermeidlich, nur rhetorisch und pathetisch. Aber ich würde sagen, wenn diese Menschen spüren können, dass wir Mitleidende sind, dass wir mit ihnen das Kreuz in Gemeinschaft mit Christus tragen wollen, indem wir vor allem mit ihnen beten, ihnen auch mit einem von Sympathie, von Liebe erfüllten Schweigen beistehen, ihnen helfen, soweit es uns möglich ist, dann können wir glaubwürdig werden. Wir müssen es akzeptieren, dass vielleicht in einem ersten Augenblick unsere Worte nur als bloße Worte erscheinen mögen. Wenn wir aber wirklich in diesem Geist der wahren Nachfolge Jesu leben, finden wir auch die Möglichkeit, anderen mit unserer Sympathie nahe zu sein. Sympathie heißt etymologisch Mitleiden für den Menschen, indem man ihm hilft, mit ihm betet und auf diese Weise das Vertrauen erzeugt, dass auch im finstersten Tal die Güte des Herrn vorhanden ist. So können wir das Herz öffnen für das Evangelium Christi selbst, der der wahre Tröster ist. Das Herz öffnen für den Heiligen Geist, der der andere Tröster, der andere Beistand genannt wird, der beisteht, der gegenwärtig ist. Wir können das Herz nicht durch unsere Worte öffnen, sondern durch die große Lehre Christi, durch sein Bei-uns-Sein und so helfen, dass das Leiden und der Schmerz tatsächlich zur Gnade des Reifens, der Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn werden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerade dieser letzte Satz, dieser letzte Gedanke, das Bei-Christus-Sein, das Leiden, den Schmerz, den ich ertrage, wirklich zur Gnade des Reifens, der Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn werden kann. Das ist die Antwort, warum ich Unrecht in Geduld, in Demut, im Schweigen ertrage. Aus einer Verähnlichung mit Christus, von der ich weiß, dass diese Haltung Frucht bringt. Frucht bringt vielleicht für das Heil eines Menschen, Frucht bringt für das Heil der Welt, Frucht bringt für einen Menschen, der eines besonderen Gebetes bedarf. Mit anderen Worten gesprochen, ich kann Unrecht nur ertragen da, wo ich es aus Liebe zu Christus und aus Liebe zu Menschen tue. Unrecht ertragen. Deshalb auch hier die sehr konkrete Frage, was oder wer kommt mir jetzt dazu praktisch in den Sinn? In meiner Familie, in meiner Pfarrei, unter meinen Arbeitskollegen, unter meinen Freunden. Wie kann ich dieses sechste geistliche Werk der Barmherzigkeit erbitten und ausüben? Wo kann ich es aber auch selbst für mich empfangen? Und kommen wir schließlich, liebe Hörerinnen und Hörer, noch zum letzten, zum siebten geistlichen Werk der Barmherzigkeit, für Lebende und Verstorbene beten. Gestatten Sie mir die Frage, wer tut dieses Werk heute noch? Ist es nicht so, dass der Eindruck da ist, dass es wohl und offensichtlich immer weniger tun? Wer sagt noch einander, ich bete für dich oder ich bete für ihren Verstorbenen? Das soll nicht plakativ sein, das soll keine oberflächliche Frage sein, sondern uns zum Nachdenken anregen, wo auch wir einander viel öfter und viel intensiver als ein Werk der Barmherzigkeit sagen könnten, ich bete für dich. Denn so viel hängt doch von unserem Gebet ab. Wir lernen es im Evangelium, in dem der Herr deutlich macht, wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer bittet, dem wird gegeben. Aber es ist eben notwendig, dass wir anklopfen, dass wir bitten. Denn die Gnade ist nicht einfach ein Automatismus, eine Selbstverständlichkeit, auch wenn sie wirklich kostenlos, aus reiner Gnade, aus reinem Wohlwollen Gottes heraus uns gegeben ist. Es hängt so viel von unserem Gebet ab, für uns selbst, für unsere Nächsten, für die Lebenden und die Verstorbenen. Wer einmal in Köln in der Minoritenkirche gewesen ist, wird das Grab des seligen Adolf Kolping dort vorgefunden haben. Auf dessen Grabplatte steht, hier ruht Adolf Kolping und bittet um das Almosen des Gebetes. Das Almosen des Gebetes sollten wir den Lebenden und den Verstorbenen wirklich nicht vorenthalten, denn es ist Ausdruck der Gemeinschaft, der Liebe, der Kirche, zu der wir alle gehören dürfen, als Familie des einen dreifaltigen Gottes. Und das Gebet vermag viel. Das Gebet, so unser heiliger Vater Papst Benedikt, gleicht einem geistigen Erheben der Augen, einem hoffnungserfüllten Aufschauen zu Gott. Mit seinem Blick richtet der Beter sein Innerstes, seine Seele auf den Herrn. Aufmerksam gegenüber dem göttlichen Willen vertrauen die Gläubigen auf sein Eingreifen in Liebe und Güte. Mit diesem Blick das Wort verbinden zu dürfen, ich bete für dich, ist wohl das Schönste, was wir einander als Ausdruck unserer Verbundenheit und unserer Liebe einander sagen können. Ich trete für dich vor Gott ein. Ich erhebe für dich meine Augen. Ich erhebe mein Innerstes, meine Seele auf den Herrn hin und nehme dich mit. Für dich, der du hier auf Erden lebst, aber auch für dich, der du mir durch den Tod hindurch vorausgegangen bist. Ich bete für dich. Das ist eine Zusage, die jede Generation der anderen geben kann, vom Kind bis zum Hochbetagten. Von Schwester Clara Maria Helmuth aus Österreich stammt folgende Konkretisierung dieser Gebetszusage, die ich Ihnen gerne hier sagen möchte. Sie formuliert: Ich bete für dich, sage ich dem betagten Menschen im Alten- und Pflegeheim, der das Gefühl hat, nutzlos zu sein oder der schwer am Abnehmen der Kräfte trägt. Ich bete für dich, sage ich zu den Eltern, die in großen Sorgen über den Weg ihres erwachsenen Kindes sind. Ich bete für dich. Du bist nicht allein, das können Mütter und Väter zum Kind sagen, wenn es das Haus verlässt und allein seinen Weg in die Schule gehen muss oder wenn es vor einer Schularbeit steht. Ich bete für dich, kann auch als Kreuzzeichen mit Weihwasser auf die Stirn gezeichnet bedeuten, dass Vater oder Mutter dem Kind geben, vor dem Schlafen oder wenn es aus dem Haus geht. Ich durfte das als Kind erleben und dieses kleine schlichte Zeichen gab das Gefühl, ich bin nicht allein. Ich bete für dich, ist in jeder Lebenssituation möglich. Es fordert ein aufmerksames Herz für den anderen, wie für seine Situation und Not. Ich bete für dich, heißt aber auch, mein Herz begleitet dich. Du bist nicht allein. Aber nicht nur ich begleite dich, sondern er ist da. Er, der uns beide begleitet, trägt und beschenkt, der uns gibt, was wir in der jeweiligen Situation brauchen. Ich bete für dich, zeig dem anderen auch, wo ich meinen Halt finde, die Kraft und Hoffnung für mein Leben und meine Aufgaben schöpfe. Ich bete für dich, das bekennt, dass es einen gibt, der hinter allem und über allem steht, der aber auch zu allen steht und für sie da ist. Ich bete für dich, kann diskret aufmerksam machen auf den großen Gott, auf den menschenfreundlichen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Ich bete für dich. Sage ich auch dann, wenn zu einem a-religiösen Menschen eine Beziehung entstanden ist und ich ihm wünsche, den zu entdecken, der den Inhalt und die Freude meines eigenen Lebens ausmacht. Er muss versuchen zu leben, wozu Jesus uns alle auffordert, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich bete für dich. Deshalb auch hier die Frage. Für Lebende und Verstorbene beten. Was oder wer kommt mir jetzt dazu in den Sinn? Was kann ich mir immer wieder oder jetzt von Neuem, gerade für dieses geistliche Werk, vornehmen? In meiner Familie, in meiner Pfarrei, in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Wie und wo kann ich dieses siebte geistliche Werk der Barmherzigkeit erbitten und ausüben? Wo kann ich es aber auch selber empfangen und erbitten? Unwissende belehren, Zweifelnden raten, Trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, dem Beleidiger verzeihen, Unrecht ertragen, für Lebende und Verstorbene beten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben über die sieben geistlichen Werke der Barmherzigkeit nachgedacht und möglicherweise auch konkrete Vorsätze für unseren Alltag formuliert. Maria, die Mutter des Herrn und die Mutter der Kirche, verehren wir auch als Mutter der Barmherzigkeit. So ist sie zugleich auch geistliche Mutter und Lehrerin in diesen geistlichen Werken der Barmherzigkeit. Vertrauen wir uns für dieses so kostbare Handeln als Christen ihrem Vorbild und ihrer Fürsprache an, indem wir mit Papst Benedikt dem 16. beten. Die Jungfrau Maria, Mutter der Barmherzigkeit, die wir als die schmerzhafte Mutter Gottes zu Füßen des Kreuzes betrachtet haben, erwirke für uns die Gabe, immer auf die Liebe Gottes zu vertrauen. Und sie helfe uns, barmherzig zu sein, wie unser Vater im Himmel.
Ein Weg zum Leben mit Christus, geistliche Werke der Barmherzigkeit, das war heute unser Thema mit Dr. Christoph Uhle aus München. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD davon bestellen. Melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar unter der 0700 75 25 7520. Oder Sie können auch auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, und können unser Podcast- und Download-Angebot nutzen. Herr Dr. Ohly, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren für diese Erklärungen zu den Werken der Barmherzigkeit. Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten, dass wir da auch konkrete Schritte im Alltag machen können?
Gerne. Auf die Fürsprache der Jungfrau Gottesmutter Maria, der Mutter der Barmherzigkeit und aller Heiligen und Seligen, segne und stärke euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute Ihnen, Herr Dr. Ohly.
Ihnen auch, danke.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören auch Ihnen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.